Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge des Politik-Podcasts Nummer 382 unter dem Titel Die Stunde der Populisten, Countdown für die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und ich begrüße in dieser Runde zwei langjährige Beobachter genau dieser beiden Länder, Sachsen und Thüringen. Mit dabei ist Henry Bernhard. Hallo Henry.
Hallo Nadine.
Und aus Dresden ist zugeschaltet Alexander Moritz, Landeskorrespondent in Sachsen.
Hallo ihr beiden.
Mein Name ist Nadine Lindner. Ich bin im Hauptstadtstudio zuständig für die AfD, die bei diesen Wahlen natürlich eine große Rolle spielt, und bin auch seit einigen Tagen selber in Dresden unterwegs, wo ich mal Landeskorrespondentin war und bleibe auch noch bis nach dem Wahlabend. Das heißt, ich schaue mir die politische Landschaft im Freistaat dann auch genau an. Ja, apropos Wahlabend, da gibt es noch einen kleinen Hinweis. Am Wahlabend gibt es nämlich nicht nur lineare Wahlsendungen in den Programmen von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, sondern es wird auch eine ganz besondere Ausgabe dieses Politik-Podcasts geben. Wir sortieren, wir ordnen die dann vorliegenden Ergebnisse der Landtagswahlen ein. Das werden wir tun am 1. September ab 20 Uhr. Und der Ort ist nicht das lineare Programm, sondern das ist die Deutschlandfunk App. Dort wird dieser Podcast exklusiv ausgestrahlt. Also das heißt, wer es noch nicht getan hat, Deutschlandfunk-App schnell runterladen und dann für den Livestream auf die neueste Version aktualisieren. Wir werden dann eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, miteinander diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen, unter anderem aus dem Hauptstadtstudio. Und für alle, die den Politik-Podcast aus Jena gehört haben oder dort Anfang Juni vielleicht auch dabei waren, wir klären dann mal auf, wie gut oder schlecht die Wahlprognosen unserer Hörerschaft vorm Live-Auftritt in Jena waren. Also 1. September, 20 Uhr, und auch die Interaktion ist möglich. Das heißt, ihr könnt euch dann an diesem Politik-Podcast auch beteiligen. Wir freuen uns drauf. So, jetzt aber erstmal zurück nach Sachsen und auch nach Thüringen. Henry und Alexander, lasst uns doch vielleicht mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Henry, welches Szenario siehst du denn Stand jetzt? Es sind heute, wir zeichnen Donnerstag auf, noch 10 Tage bis zum Wahlabend. Was ist denn aus deiner Sicht das wahrscheinlichste Szenario, was uns dann am 1. September erwarten wird?
Also am wahrscheinlichsten ist, dass die AfD die stärkste Partei wird mit etwa 30%, dahinter fast 10 Prozentpunkte abgeschlagen die CDU, die bei 21 liegt, Bündnis Sahra Wagenknecht zurzeit bei 18. Da ist noch nicht so ganz klar, wer die zweitstärkste Kraft werden wird. Dann Linke bei 13, die hatten bei der letzten Wahl 31, also sie sind wirklich eingebrochen, muss man sagen, und werden eigentlich nur noch von Bodo Ramelow über Wasser gehalten. Das Wahrscheinlichste ist also eine Koalition, die ja auch in der Luft liegt und über die auch geredet wird, zwischen CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht und SPD. Allerdings die gute Stimmung, die man da im Land machen will, wird immer wieder überschattet jetzt von den Wortmeldungen von Sahra Wagenknecht von der Seitenlinie, die also rote Linien zieht mit außenpolitischen Forderungen an eine Landesregierung, die überhaupt nicht erfüllen kann, mit der Bedingung, dass sie an den Koalitionsverhandlungen dabei sein möchte und so weiter. Und das will die CDU natürlich gar nicht haben und die SPD will das auch nicht. Also da weiß man auch nicht so genau, will die Partei Sahra Wagenknechts hier die landespolitische Latte hochlegen oder möchte sie einfach hier möglichst viel Stimmung verbreiten, um dann eine gute Ausgangsbasis für die Bundestagswahl zu haben.
Wenn man jetzt versucht, diesen Blick in die Glaskugel noch mal so ein bisschen weiter zu treiben, wer wird deiner Ansicht nach der neue Ministerpräsident oder neue Ministerpräsidentin von Thüringen, Henry?
Naja, es könnte Mario Vogt werden von der CDU. Er bewegt sich ja auch schon so durchs Land als so gravitätisch, als sei er schon Ministerpräsident. Aber es kommt natürlich auch drauf an, wer stärkste oder zweitstärkste Kraft wird nach der AfD, mit der ja nun keiner koalieren will im Land. Wenn das Bündnis Sahra Wagenknecht stärker wird auf der Ziellinie vor der CDU, dann hätten sie natürlich den Anspruch auf die Ministerpräsidentenschaft. Das wäre dann Katja Wolf. Und dann wird es natürlich aber nochmal schwieriger für die CDU und auch für deren Wähler und deren Anhänger, weil die Kröte, die sie ja dann schlucken müssten mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, natürlich noch viel größer wäre. Also das würde dann noch mehr Verwerfungen mit sich bringen.
Das ist ja dann schon fast ein halber Teich voller Kröten, wenn man das dann mal so sagen kann. Alexander, lass uns nach Dresden schauen. Da sind die Mehrheitsverhältnisse oder auch sozusagen die Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien ja ein bisschen anders gelagert. Was für ein Bild bietet sich da?
Aber es ist vergleichbar mit Thüringen in der Hinsicht, dass es am Wahlabend unglaublich knapp werden wird, das Ergebnis. Und danach wird es unglaublich kompliziert. Also die Regierungsbildung war seit 1990 noch nie so kompliziert, wie sie jetzt werden wird. CDU und AfD liegen in Umfragen beide bei um die 30%. Da werden wir sehen, wer jetzt am Ende vorne landet. Wenn es die AfD tatsächlich schaffen sollte, wäre das in doppelter Hinsicht eine Neuigkeit. Zum ersten Mal seit 1990 wäre die CDU nicht mehr stärkste Kraft. Die hat hier durchregiert, 34 Jahre. Und zum ersten Mal wäre eine erwiesenermaßen rechtsextreme Partei in einem deutschen Parlament die stärkste Partei. Könnte in Thüringen natürlich am gleichen Tag auch gleichzeitig passieren. Dahinter kommt aller Wahrscheinlichkeit nach das neu gegründete BSW mit 10-15%. Und dann gibt es noch die drei Kleinen, die im Moment im Landtag sitzen, SPD und Grüne und die Linke. Die knapsen alle so in der Nähe der 5%-Hürde rum. Grüne und SPD waren bisher an der Regierung beteiligt. Die machen sich noch Hoffnung, dass sie im Landtag bleiben. Da ist der Puffer ein bisschen größer. Bei der Linken wird es nach der Abspaltung des BSW und eben auch Teilen der Wählerschaft extrem knapp. Es gibt ein paar Kleinstparteien, die auch im Wahlkampf zumindest auftauchen. Die Freien Wähler, die FDP, dass die in den Landtag kommen, sehe ich jetzt aber eher nicht. Und es wird also wirklich auf jede Stimme ankommen. Und dann werden wir sehen, was danach passiert. Und da sehe ich drei Szenarien für die Regierungsbildung. Und ich kann jetzt noch gar nicht sagen, welches am Ende eintreten wird, weil es wirklich so knapp sein wird. Das eine wäre theoretisch eine Fortsetzung der jetzigen Koalition, also CDU mit Grünen und SPD. Es kann sein, dass die rechnerisch eine Mehrheit der Sitze bekommen. Die Frage ist, wie politisch wahrscheinlich ist das, nachdem Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU ja seit eigentlich schon 2 Jahren regelmäßig gegen die Grünen schießt, vor allen Dingen im Bund. Also Robert Habeck macht eine unverantwortliche Wirtschaftspolitik. Da ist immer von Ideologie die Rede bei Herrn Kretschmer und eben auch gegen die Grünen in der Landesregierung. Da hat er schon gesagt, mit denen möchte er nicht mehr. Dann blieben noch 2 Optionen. Die CDU zusammen mit dem BSW. Da gilt das Gleiche wie in Thüringen. Es gäbe wahrscheinlich eine Mehrheit, aber die Frage ist, ob das politisch die CDU sich das wirklich antun möchte und ob Sarah Wagenknecht wirklich möchte, dass ihr Landesverband hier an der Landesregierung mitbeteiligt wird, weil im Moment ist sie ja eher damit beschäftigt, rote Linien zu ziehen, was aus ihrem Kalkül, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, vielleicht auch mehr Sinn ergibt. Und dann gibt es noch ein Szenario, was hier über die Gänge geistert. Das ist eine CDU-SPD-Minderheitsregierung, wo man die Grünen raushält und dann mit wechselnden Mehrheiten regieren könnte, entweder von den Grünen oder vom BSW. Also das wäre ein bisschen das Szenario Thüringen, wie wir es jetzt schon haben, keine feste Mehrheit. Die Grünen machen da gerade so ein bisschen Alarm, weil sie sich dann eben aus der Regierung gedrängt sehen und sie sagen auch, es besteht das Risiko, dass die CDU dann nicht nur mit dem BSW abstimmt, sondern in Einzelfällen vielleicht auch mal mit der AfD. Also, dass die Brandmauer dann doch erodiert. Auch das ist in Thüringen ja schon passiert bei einzelnen Entscheidungen. Und wo man auch noch ein Auge drauf haben sollte, es könnte passieren, dass es im Landtag eine negative Mehrheit gibt. Nämlich, wenn AfD und BSW zusammen über die Hälfte der Mandate bekommen, wenn nämlich die kleinen Parteien rausfliegen. Das heißt nicht, dass AfD und BSW zusammenarbeiten. Das BSW schließt es ja aus. Aber da muss man dann mal schauen, ob das wirklich in jedem Einzelfall der Fall ist. Oder wenn dann sowas aufs Tapet kommt, wie zum Beispiel eine Resolution, dass sich Sachsen im Bundesrat für Friedensverhandlungen oder ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine einsetzt, dass dann nicht vielleicht doch AfD und BSW zusammen einen Beschluss herbeiführen. Es ist unglaublich schwierig. In der sächsischen Verfassung steht 5 Monate. Stehen uns bevor, maximal. Bis dahin muss nämlich ein neuer Ministerpräsident gewählt werden in Sachsen. Jetzt frag mich bitte nicht, wer das werden wird. Wahrscheinlich Michael Kretschmer, aber wirklich genau sagen kann ich es dir noch nicht, Nadine. Aber wie ist denn dein Blick aus Berlin auf dieses Ganze, was hier bei uns passiert?
Aber wer dann am Ende die Hand hebt, das wird sich dann natürlich zeigen für Michael Kretschmer. Was ich erstaunlich finde, ich war ja mehrfach jetzt in diesem Jahr in Sachsen, unter anderem im Januar zum Neujahrsempfang des Landtags, um dieses Wahljahr zu eröffnen. Und ich fand das ganz erstaunlich, weil ich mich da mit dem Landtagspräsidenten Matthias Rösler von der CDU unterhalten habe, unter anderem über diese ganzen Szenarien, die da kommen könnten, auch über dieses Szenario Minderheitenregierung. Und er war da völlig tiefenentspannt und meinte, ach na ja, das wäre ja vielleicht alles gar nicht so schlimm. In anderen Ländern, also europäische Länder, wäre das ja völlig normal und das könnte man ja wohl mal ausprobieren. Und da bin ich ehrlicherweise schon hellhörig geworden, weil mich das halt wirklich erstaunt, weil ja sonst die CDU gerade in Sachsen ja eine Partei ist, die sonst ganz stark auf das Thema Stabilität, Beständigkeit, Zuverlässigkeit setzt und das ja auch was ist, was zum Beispiel von der sächsischen Wirtschaft ja auch eingefordert wird. Stabilität steht extra nochmal in einem großen Strategiepapier, was jetzt veröffentlicht wurde. Also da sehe ich auch in der CDU durchaus widerstreitende Elemente, wenn man jetzt ein bisschen aufs Regionale runtergeht. Aber Henry, du hast eben schon mal die Hand gehoben, weil du noch was kommentieren wolltest von Alexander.
Ja, gleich zu dem letzten. Minderheitsregierung kann man ja mal ausprobieren, gibt es in anderen Ländern auch. Also nach gut 4 Jahren Minderheitsregierung in Thüringen haben alle Parteien, glaube ich, zu ziemlich genug davon und wollen es nicht mehr haben, egal ob sie auf welcher Seite sie nun standen in diesem ganzen Spiel. Und mit der Vorstellung von fast der Hälfte der Abgeordneten von AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht und dann eine Minderheitsregierung zu probieren, dann kann man nur sagen, dann viel Spaß an allen Unterwegsbahnhöfen. Aber es ging ja auch noch, Alexander, du hast ja auch über die kleinen Parteien gesprochen, in Sachsen, wer da alles rausfliegen könnte. In Thüringen sieht es auch so aus, als ob die FDP nicht wieder in den Landtag reinkommen wird. Die Grünen haben es schwer, die stehen so bei 4%, die könnten es noch schaffen. Aber selbst bei der SPD ist es nicht sicher, die bewegen sich so zwischen 6 und 7, also auch quasi in der Todeszone. Also es kann also sein, dass wir doch nur 4 Parteien am Ende im Landtag haben werden. Und dann müssen wir sehen, wie die sich dann zusammenfinden. Und was du sagtest, Alexander, noch mit dieser negativen Mehrheit, also Bündnis Sahra Wagenknecht und AfD zusammen, die Hälfte der Sitze, das haben wir in Thüringen auf jeden Fall, würde ich mal sagen, wenn die jetzigen Umfragen stimmen.
Ich würde gerne mal ein bisschen einsteigen und auch hinter die Kulissen gucken. Ihr seid ja beide schon sehr lange Landeskorrespondenten in euren Bundesländern. Wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen jetzt kurz vor so einer Wahl? Zählt ihr das noch in Tagen oder zählt ihr das eigentlich mittlerweile nur noch in Stunden bis zum 1. September? 18 Uhr, Henry.
Ich zähle gar nicht. Ich versuche alles das, was bis dahin an Arbeit noch ansteht, irgendwie zu schaffen. Also ich arbeite seit 4 Wochen, glaube ich, durch, 7 Tage die Woche und bestimmt auch keine 8 Stunden. Weil einfach die Anforderungen sehr hoch sind. Aber der einzige Trost ist, dass ich weiß, dass es nach der Wahl schlimmer wird. Weil dann wir noch mehr darüber reden werden, über all diese möglichen und unmöglichen Konstruktionen und wer sich alles einmischen wird. Die Politiker sind sehr viel unterwegs, sie sind auf Wahlkampfveranstaltungen, also sie sind auch leicht zu erreichen dann. Also man kann ja einfach überall hinfahren, wo sie auftreten. Von daher ist das Arbeiten gerade nicht schwer. Die Leute reden auch mit einem im Großen und Ganzen.
Ja. Das ist ja schon deine 3. Landtagswahl. Du hast 2014 begleitet, du hast 2019 begleitet. Inwiefern würdest du denn sagen, ist das jetzt anders als in den Vorjahren 14 und 19?
Na, 14 war ja der große Knaller, dass wir erstmals in Deutschland das in Aussicht stand, dass ein linker Ministerpräsident werden könnte, der es ja dann auch geworden ist, Bodo Ramelow. Da gab es damals große Widerstände, auch innerhalb der Sozialdemokratie in Deutschland und von der CDU sowieso und von noch weiter rechts. Es ist ja dann nicht so schlimm gekommen. Also Thüringen ist nicht sozialistisch geworden durch Bodo Ramelow. Dann bei der letzten Landtagswahl hatten wir dann das Ergebnis, dass es eigentlich für keine klassische Koalition ausreichte. Ähnlich wie heute. Nur, dass damals das Bündnis Wagenknecht noch nicht im Spiel war und dann die große Überraschung Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt durch die Stimmen von AfD, CDU und FDP. Und auch damals hat die Linke schon die Losung ausgegeben vor der Wahl, Bodo oder Barbarei. Ja, also Bodo Ramelow wählen oder es kommt die Barbarei, wobei die Barbarei auch mit der CDU damals in Verbindung gebracht wurde. Inzwischen macht Bodo Ramelow selbst einen ganz anderen Wahlkampf. Er erwähnt die Linke kaum noch und sagt, ich bekämpfe keine demokratische Partei. Ich mache Wahlwerbung für die 70% und da meinte all die, die nicht die AfD wählen wollen. Das heißt, die Ansprüche, selbst an der Macht zu sein und die eigene Partei weit vorn zu sehen, sind zumindest bei der Linken da arg zurückgegangen. Also damit blickt natürlich auch auf die Zahlen, klar. Mhm.
Alexander, wie nimmst du es wahr für Sachsen?
Ich habe zum Glück nochmal Urlaub gemacht. Und natürlich gruselt es mich so ein bisschen, was unser Landtagswahlveteran Henry da erzählt. Das ist meine erste Landtagswahl in Eigenverantwortung. Ich war schon mal in Hamburg mit dabei, aber nur als zweite Geige. Und ja, Sachsen ist ja ein Bundesland, wo es einem auch sonst nicht langweilig wird, aber jetzt die letzten Wochen so dicht gepackt, die Termine und auch die Bundesprominenz, die hier unterwegs ist, das alles überhaupt im Blick zu behalten, ist irgendwie schon ein Fulltime-Job. Und dann muss ich ja zwischendurch auch nochmal Reportagen machen und für unsere Programme berichten und Podcasts machen. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich nehme das so wahr, dass die Stimmung im Land auch wirklich extrem gespalten ist. Also ich würde sagen, mit den Leuten, die ich auf Wahlkampfterminen treffe, das ist so 50-50. Die eine Hälfte sagt, jetzt kommt der große Wandel. Also entweder durch die AfD, die jetzt endlich an die Macht kommen wird. Die blenden dann aus, dass die wahrscheinlich, also ziemlich sicher, keine Machtoptionen haben, weil sie eben keine Koalitionspartner haben. Aber es ist erstmal egal. Auch eine Sperrminorität mit einem Drittel der Sitze würde der AfD definitiv einen Zuwachs an Gestaltungsspielraum geben. Und die anderen, die BSW-Fans, die ja quasi dieser Messias-Figur Sahra Wagenknecht sie anhimmeln, auch wenn sie jetzt nur 4, 5, 6 Mal überhaupt in Sachsen als Person ist und ja auch gar nicht antritt bei der Wahl, weil man kann sie ja nicht wählen. Sie möchte nicht in die Landespolitik, sie steht nicht auf dem Wahlzettel, aber ihre Gesichter hängen auf allen Plakaten. Also das ist so die eine Hälfte der Bevölkerung, die den Wechsel will und sich etwas davon verspricht. Und die andere Hälfte der Bevölkerung, die ist mehr oder weniger, ja, vielleicht konsterniert. Die machen sich Sorgen um die politische Zukunft. Du hast angesprochen natürlich die Wirtschaft. Bei denen gibt es ganz große Bedenken, aber ja auch bei vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Einerseits vor einem möglicherweise eben einem Rechtsruck, einem weiteren im Land, aber auch allein schon davor, was es denn jetzt heißt, wenn wir eben keine Regierung haben, sondern sich das Ganze hinzieht. Das bedeutet politische Unsicherheit, das bedeutet Entscheidungen werden nicht getroffen, das bedeutet für zivilgesellschaftliche Institutionen beispielsweise, dass sie keine Fördergelder mehr bekommen eventuell, einfach weil der Haushalt nicht aufgestellt ist und Förderprogramme auslaufen und sich eine neue Regierung erst finden muss. Das heißt, da entsteht so eine Lücke. Ja, das ist ein sehr, sehr gemischtes Meinungsbild, was ich da wahrnehme. Und die CDU ist in dem Ganzen natürlich weiterhin ein zentraler Akteur, weil sie in Sachsen ja sowas wie eine Staatspartei ist, wenn man böse ist, zumindest staatstragend immer war seit 1990 und sich aus dieser Rolle eigentlich auch nicht rausbegeben möchte. Also Michael Kretschmer ist ganz klar im Fokus des Wahlkampfs der CDU. Die plakatieren ihn überall. Im Moment steht auf den Plakaten ganz klar Kretschmer. Also man verzichtet auf die Barbarei. Aber trotzdem wird da auch in dem Wahlkampfspot so ein bisschen so ein Untergangsszenario aufgemacht. Also er sagt da, wir lassen uns nicht das kaputt machen. Oder es geht jetzt darum, ob alles kaputt gemacht wird, was wir seit 1990 aufgebaut haben. Also wir, die CDU, die ja die Sachsen als Ganzes abbilden wollen. Und jetzt gibt es da so eine Bedrohung von außen. Und Kretschmer und die CDU hoffen eben darauf, dass er damit einerseits die eigenen Wähler halten kann und andererseits, wie im letzten Wahlkampf auch schon, möglicherweise Leihstimmen bekommt von anderen Leuten aus dem eher linken Lager, die sagen, also ich würde eigentlich SPD wählen, aber mir geht es jetzt dann doch darum, dass die CDU doch nochmal vor der AfD landet und deswegen wähle ich jetzt zähneknirschend doch ihn. Das ist, glaube ich, das Kalkül, was dahinter steht. Ob das am Ende aufgeht oder ob es nicht dazu führt, dass eben diese kleinen Parteien aus dem Landtag rausfliegen, das ist extrem schwer zu sagen und das ist auch die große Sorge eben dieser, vor allen Dingen der SPD und der Grünen.
Also du meinst so kleine Parteien wie die Kanzlerpartei SPD, also das finde ich ja nach wie vor wirklich so eine...
Gut, die SPD war in Sachsen seit 1990 nie besonders stark.
Aber sie waren immerhin schon mal zweistellig, auch wenn es lange her ist.
Aber sie waren schon mal zweistellig, aber das ist schon lange her und sie waren halt immer an der Regierung beteiligt, das wollen sie auch bleiben. Und die SPD wiederum macht auch einen Wahlkampf, wo sie ganz klar sagen, um sich von den Grünen wiederum abzugrenzen, wir sind die Koalitionspartei, die weiter mit Kretschmer koalieren wird. Also es gibt Wahlplakate, wo die SPD-Spitzenkandidatin drauf ist mit dem Ministerpräsidenten, obwohl der in der CDU ist. Mit dem tollen Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, die es kann. Ist natürlich ein Augenzwinkern, aber ist schon auch die Frage, ob sich die SPD damit einen Gefallen tut, wenn sie sich wirklich so abhängig macht auch vom Schicksal der CDU und gleichzeitig irgendwie auch den Grünen ja, so ein bisschen da stichelt.
Ja, natürlich. Sie braucht dann natürlich halt auch ein Alleinstellungsmerkmal und das ist halt das, was ich hier in diesem Wahlkampf ehrlicherweise so ein bisschen vermisse. Ich schaue es mir jetzt schon die ganzen letzten Tage an. Und was ich so ein bisschen mitnehme, ist so das Gefühl, dass so richtig die Alarmstimmung noch nicht ausgebrochen ist, sondern ich habe fast eher das Gefühl, dass einige Akteure hier im politischen Geschäft völlig ausgelaugt sind. Einer hat zu mir gesagt, quasi wörtlich, einige laufen hier auf der letzten Rille. Also das heißt, dass man dieses ganze Jahr, also mit den Bauernprotesten, dann auch mit diesem ja durchaus aufreibenden und ja auch gewalttätigen Europawahlkampf im Juni, dass das allen noch richtig in den Knochen steckt, dass man über den Sommer nicht so richtig zur Ruhe gekommen ist. Und ich habe das Gefühl, jetzt einige fast gar keine Kraft mehr haben, jetzt noch in diesen Wahlkampf zu gehen. Aber möglicherweise täusche ich mich. Ich weiß nicht, Henry, du wolltest eben auch nochmal was hinzufügen.
Ein Satz, den man sehr, sehr oft hört an Wahlkampfständen und fast unabhängig von der Partei, würde ich mal sagen, ist, es muss sich was ändern. Wobei das gar nicht immer konkret unterfüttert wird, sondern diese Stimmung, dass sich etwas ändern muss, ja, die ist da und die richtet sich ja oft hauptsächlich gegen die Ampel in Berlin, der man jetzt sozusagen eins auswischen möchte, auch wenn das in der Landespolitik eine völlig andere Sache ist, aber auch mit der Landesregierung ist man ja nicht glücklich. Die kommen inzwischen, die drei Parteien kommen gerade noch auf 25% in den Umfragen, ja, und die Minderheitsregierung zurzeit. Und natürlich sehen ja die Wahlkämpfer auch, wen sie so anziehen. Und sagen wir, größere Massen von mehreren hundert Leuten können in Thüringen genau zwei Leute noch zusammenkriegen. Das eine ist Sarah Wagenknecht und das andere ist Björn Höcke. Ja, da sind die Marktplätze voll, auch in der Provinz. Aber alle anderen, also Kevin Kühnert hier in Erfurt, da standen vielleicht 80, 90 Leute. Das war's dann auch, ja. Und es kommt ja auch wenig Prominenz aus Berlin hierher, wohl wissend vermutlich auch, weil sie möglicherweise der Sache hier ihrer Parteien eher schaden könnten, als dass sie nützen würden. Also jetzt den Kanzler hierher zu holen als SPD, obwohl er kommt jetzt nochmal, aber ob das dann sozusagen auf das Wahlergebnis einzahlt, wage ich zu bezweifeln.
Das war ja die Frage, die man in puncto Brandenburg gestellt hat, ob dort Olaf Scholz auftreten wird im Wahlkampf. In Brandenburg wird ja dann am 22. September gewählt. Olaf Scholz wohnt in Potsdam, also das heißt, er ist Brandenburger. Und da gab es ja auch den Vorwurf, dass er sich dort nicht mehr blicken lässt. Hier in Sachsen kommt er dann zumindest noch mal kurz vor der Wahl, kommt noch mal nach Chemnitz. Hubertus Heil ist da, Karl Lauterbach ist da.
Also war auch schon mal da.
Die Bundesprominenz wird jetzt meiner Ansicht nach nicht wirklich versteckt. Christian Lindner kommt dann auch noch mal nach Dresden. Aber es sind meiner Ansicht nach nicht die Zugpferde und es ist jetzt nicht das, womit man hier wirklich hausieren geht. Aber ich würde gerne nochmal auf eine Partei jetzt gesondert nochmal schauen, weil wir jetzt sehr viel über sie gesprochen haben. Das ist die AfD, die in beiden Ländern möglicherweise stärkste Kraft werden könnte und meiner Ansicht nach sich zwei, eigentlich sind es im Moment zwei Parteien, die man da sieht, weil ich finde, die Wahlkämpfe, die man beobachten kann von der AfD in Thüringen und in Sachsen sind vollkommen unterschiedlich. Man hat in Thüringen alles zugeschnitten auf Björn Höcke, der von Marktplatz zu Marktplatz geht mit diesen sogenannten Familienfesten, dann Plakate hat, wo er in so, also als Comicfigur erscheint, mit so einer coolen Sonnenbrille sich dort präsentiert und fast jeden Nachmittag ja irgendwo unterwegs ist. Und in Sachsen, würde ich sagen, ist da völlig tote Hose. Also mir ist kein...
Mit Jörg Urban, mit Sonnenbrille kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, aber auch mit Jörg Urban, der durchs Land tourt. Also ja, er macht so ein bisschen so das Pflichtprogramm. Also er ist in der MDR-Wahlarena, er tritt im Wahlforum der Sächsischen Zeitung auf. Er tritt dann nochmal auf mit Alice Weidel und Tino Chrupalla. Aber wenn man sich diesen Wahlkalender anschaut, den die AfD veröffentlicht, ist der Spitzenkandidat meiner Ansicht nach kaum zu sehen. Und auch dieser Personenkult, der betrieben wird, das ist ein völlig anderer. Also bei Björn Höcke gibt es ja jetzt noch eine eigens gedrehte, von eigenen Leuten gedrehte Dokumentation, der lange Anlauf. Trailer ist irgendwie mit pathetischer Musik, pathetische Bilder. Also sowas von Jörg Urban ist weit und breit nicht zu sehen.
Das ist absolut richtig, auch mein Eindruck. Also er ist fast schon ein bisschen unauffällig im Wahlkampf, aber er ist ja auch vom Typ her so. Und ich glaube, es sind einfach zwei verschiedene Strategien, auf die die Partei setzt. Also hier in Sachsen, glaube ich, man möchte auch einfach zeigen, man ist schon so stark verwurzelt in der Fläche, man braucht nicht diesen einen Spitzenkandidaten. Also Urban könnte diese Rolle auch nicht so ausfüllen wie Höcke, das ist schon mal das eine. Aber das zweite ist eben, die AfD in Sachsen hat ja schon bei der letzten Landtagswahl viele Direktmandate gewonnen. Das heißt, es gibt dort bereits im Amt befindliche Landtagsabgeordnete, die wieder antreten, die allermeisten von ihnen, und die quasi so für sich den Wahlkampf machen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche. Es ist ein anderer Ansatz, den die Partei verfolgt, wäre jetzt so meine Interpretation. Ja, plus das, was die AfD im Wahlkampf vielleicht in Thüringen auch hat. Man hatte das Gefühl, sie muss eigentlich gar keinen Wahlkampf machen. Also es gibt hier diesen schönen Ausdruck, die AfD könnte auch einen Besenstiel aufstellen und der würde gewählt werden in vielen Wahlkreisen. Also die Leute kennen auch nicht unbedingt die Kandidaten. Sie wählen diese Partei, sie wählen das Gefühl, was die AfD vermittelt, nämlich wir sind die, die eure Wut auf die Bundesregierung und gegen die da oben auf die Bühne bringen. Ob die Bühne der Bundestag ist, das Europäische Parlament oder der Landtag, ist eigentlich erstmal egal. Was genau im Landtag überhaupt entschieden werden kann, sehen wir ja auch gerade. Also welche Kompetenzen so ein Landtag hat, spielt eigentlich auch keine Rolle. Womit wir bei den Themen vielleicht wären, also die sind ja häufig keine landespolitischen Themen, die wir gerade, also zumindest die ich hier in Sachsen sehe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wahrscheinlich ähnlich in Thüringen, oder Henry?
Ja, ich wollte nochmal auf den blauen Besenstiel eingehen. Ich habe letztens auch damit eine CDU-Landrätin, die am Ausscheiden war, an ihrem letzten Arbeitstag gefragt und sagte, na, wenn wir mal ehrlich sind, wurde früher aber auch hier ein schwarzer Besenstiel gewählt. Also das ist auch nichts Unübliches, dass Parteien einfach nur gewählt werden, weil sie da sind und weil es so Tradition ist. Aber der Wahlkampf von Björn Höcke, natürlich, er ist der wahrscheinlich begabteste Demagoge seiner Partei, das weiß er. Er hält seit 10 Jahren Marktplatzreden, hat ein sehr gutes Training, kann auf dem Publikum sehr gut eingehen, macht das locker, macht das immer frei. Und die Leute haben ja auch eine Heilserwartung an ihn. Man merkt das ja auch, wenn man mit denen so redet, dass da eine ganz, ganz große Hoffnung da ist, dass dieser Mann so eine Art Erlöser auch sein wird. Ne? Nicht nur für Thüringen, sondern für Deutschland. Und als solcher feiert er sich ja selbst auch in dem Film. Nadine, du hast ja gerade gesagt, der dann ansteht, sieht man ihm ja dann auch auf dem Kyffhäuser. Und er sieht sich ja als so eine Art schlafender Kaiser, der dann irgendwann rauskommt, um die Deutschen zu befreien. Und drunter macht das auch nicht in seinen Ansprüchen. Also er sieht sich selbst als Erlöserfigur. Und weil du sagtest, so locker mit der Sonnenbrille, wenn man aber genauer hinschaut, ist eine verspiegelte Sonnenbrille und in der Spiegelung sieht man ein Flugzeug. Und das ist natürlich ein Flugzeug, mit dem Migranten abgeschoben werden.
Also das heißt...
Das ist ja sein großes Wahlversprechen. Wenn er Ministerpräsident wird, werden hier jeden Tag tausende Menschen abgeschoben. Und er hat ja auch den Anspruch, Ministerpräsident zu werden, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber wir wissen auch noch nicht, was im Landtag passiert. Ja? Wenn die Parteien, von denen ich vorhin gesprochen habe, also Bündnis Wagenknecht, CDU und SPD, wenn die nicht recht zusammenkommen und der AfD es dann einfällt, eine Ministerpräsidentenwahl anzusetzen und sich die anderen nicht einig sind und die Ministerpräsidentenwahl ist eine geheime Wahl. Wir wissen auch nicht, wer beim Bündnis Sarah Wagenknecht wirklich dann im Landtag sitzt. Das sind sehr viele politisch unerfahrene Menschen, die politisch auch sehr breit sind in ihrer Streuung. Bei der CDU haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass da auch immer welche gibt, die im Zweifel bereit sind, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Von daher, man weiß nicht, wer hier noch zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Und warum dieser heftige Wahlkampf? Natürlich möchte die AfD sehr, sehr gerne ein Drittel der Sitze im Landtag haben, weil sie dann ganz andere Möglichkeiten hat, Politik auch zu beeinflussen und möglicherweise auch zu blockieren und die anderen Parteien zwingen kann, dadurch der AfD mehr Raum und Entscheidungsmöglichkeiten auch mit einzuräumen.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf die zweite Partei schauen, die ja auch das Geschehen prägt. Wir haben es eben schon angedeutet, Bündnis Sarah Wagenknecht, Newcomer. Ich würde sagen, um jetzt zum zweiten englischen Begriff hier auch nochmal reinzustreuen, Game Changer in diesem Wahljahr, was man vielleicht Ende des letzten Jahres 2023 so nicht unbedingt hat kommen sehen, dass das mit so einer...
Kannst du einen russischen Begriff dafür verwenden vielleicht?
Henry, das wäre jetzt deine Abteilung, was Game Changer auf Russisch
das
heißt.
Das hatten wir nicht.
Janisnajo, würde ich sagen, das weiß ich leider nicht. Aber lass uns doch trotzdem noch mal drauf schauen. Katja Wolf, Spitzenkandidatin in Thüringen, Sabine Zimmermann, Spitzenkandidatin hier in Sachsen. Und ich fand es ganz interessant, es gab eine Szene, die ich ziemlich spannend und ehrlicherweise auch ziemlich beispielhaft fand. Das war in der MDR-Wahlarena, die jetzt an diesem Montag ausgestrahlt wurde, wo wir können das auch hier mal einspielen.
Was bisher passiert ist, unsere Schulen sind marode, der ÖPNV funktioniert nicht richtig und bei der Wirtschaft haben wir auch einen großen Nachholbedarf. Und deshalb glaube ich, dass hier etwas mehr dazu gehört, als wenn wir nur hier Versprechungen machen, denn es geht hier wirklich darum, endlich mal was zu tun. Und das erwarten die Menschen auch von uns.
Also, Frau Mayer, Sie haben...
Muss ich mal dazwischen gehen, es wurde ja gesagt, man soll dazwischen gehen. Was ist denn das für eine Lösung? Da müssen wir mal was tun. Wo ist denn da der Lösungsansatz? Den würde ich gerne mal fragen. Also bei aller Liebe, wir haben ganz klar gesagt, Entschuldigung, jetzt bin ich dran. Wir haben ganz klar gesagt, dass was wir machen wollen, dass wir ein Investitionspaket schnüren wollen, um dort die nachgeholten Investitionen, die fehlen, durchzuführen und nicht zu sparen. Das ist eines der Programme, die wir aufgelegt haben.
Und da ist es ja so, dass Sabine Zimmermann diese Passage ist eigentlich noch ein bisschen länger ansetzt zu so einem Riesen-Rant, also zu so einem Riesen-Riemen darüber, was alles schlecht läuft im Land und dann quasi nach diesen ganzen Anklagen auch in Richtung Parteien, die die Landesregierung tragen, sagen, ja, da müsste man mal was tun. So. Und das ist dann halt der Punkt, wo der SPD-Spitzenfrau Petra Köpping so ein bisschen der Kragen geplatzt ist. Ich hatte das Gefühl auch, ein bisschen kalkuliert der Kragen geplatzt ist, die dann halt aber reingeht und man hat es ja dann gehört, die sagt, naja, so dieses Ganze, man müsste mal was tun, reicht ja eben nicht. Was genau haben Sie eigentlich vor? Und das ist was, was mir bei Sabine Zimmermann zumindest hier auf Sachsen bezogen schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass sie in diesen Runden eigentlich sehr großes Talent hat, dazu zu sagen, was alles nicht funktioniert in den Schulen, in der Infrastruktur, öffentlicher Verkehr etc. etc. und dann aber total im Ungefähren zu bleiben, wie die Lösungen aussehen können. Zum Beispiel beim Wahlforum der Sächsischen Zeitung hat sie dann gesagt, naja, dieser ganze Unterrichtsausfall, das ist ja alles total fürchterlich. Man müsste die Lehrpläne entschlacken, das wäre dann auch das, oder überprüfen, dann auch unnötige Dinge rausbringen. Das wäre dann das Erste, was man tut. Was genau sie dann da eigentlich vorhat, welches Fach als erstes drankommen soll, welche Inhalte da rausfliegen sollen, das sagt sie dann halt eben nicht. Und ich halte das, also ehrlicherweise, ich fand das total symptomatisch. Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, das ist halt genau das Politikangebot, worauf es dann am Ende hinauslaufen wird.
Absolut. Also Sabine Zimmermann, ich begleite sie ja schon seit Anfang des Jahres, also die ehemalige linken Bundestagsabgeordnete, die immer sehr eng war mit Sarah Wagenknecht. Sie hat dann die Aufgabe bekommen, das BSW mitzugründen in mehreren ostdeutschen Bundesländern, also nicht nur in Sachsen. Da hat sie die Aufbauarbeit gemacht, war dann auch viel beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern. In Thüringen war sie, glaube ich, auch zuständig und ist jetzt hier seit Gründung des Landesverbands eben die Landesvorsitzende. Sie tritt auch im Wahlkampf auf, aber ich habe habe genau den Eindruck, den du auch hast. Zu vielen Punkten, die Landespolitik sind, hat das BSW einfach keine Position. Auch wenn man sich die 50 Seiten Wahlprogramm durchliest. Also ja, es ist jetzt nicht so, was von anderen Parteien, insbesondere der CDU, gerne behauptet wird, man wüsste ja gar nicht, was da kommt. Das benutzt die CDU ja auch ein bisschen auch als Ausrede, um sich eben jetzt vor der Wahl nicht positionieren zu müssen, wie sie eigentlich mit dem BSW umgehen. Aber es ist schon so, dass vieles im Unklaren ist, beziehungsweise viel ist halt einfach eine Synopse der Bücher von Sarah Wagenknecht aus den letzten 10 Jahren. Also man darf keine Waffen an die Ukraine liefern, man muss sich mit Russland irgendwie aussöhnen, irgendwie ist die NATO an dem russischen Überfall schuld. Es gibt landespolitisch Schule, du hast das angesprochen, gibt es dann so Einzelforderungen, die aber glaube ich auch nur in Sachsen drinstehen, dass man keine Laptops und Tablets im Schulunterricht möchte bis zur 6. Klasse. Henry, du nix, das ist in Thüringen auch im Programm drin. Dann möchte das BSW einen Untersuchungsausschuss einsetzen im Landtag, der sich mit Corona nochmal beschäftigen soll, unter anderem auch mit der Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien über Corona und über den Krieg in der Ukraine. Da kann man dann schon auch fragen, wie das eben mit dem verfassungsrechtlich garantierten, mit der Rundfunkfreiheit und der Staatsferne des Rundfunks zusammengehen soll, wenn man dann einen Landtag hat, der dort quasi Kontrolle ausübt. Es gibt ja Kontrollorgane, den Rundfunkrat, der eben bewusst staatsfern gestaltet ist. Also sowas steht da drin, aber Sabine Zimmermann, im Großen und Ganzen wiederholt sie das, was Sarah Wagenknecht vorgibt. Und die Veranstaltungen des BSW sind auch mäßig gut besucht, habe ich den Eindruck, wenn nicht Sarah Wagenknecht selbst dort ist. Also ich war letztes Wochenende war ich in Freiberg bei einer Veranstaltung mit Jörg Scheibe, das ist der Co-Vorsitzende. Da waren 10 Leute. Also es war an einem Montagabend, es war drinnen, sie haben vielleicht schlecht Werbung gemacht, kann man ihnen alles zugute halten, aber da war jetzt kein Riesenansturm. Und Jörg Scheibe, eben der Zweite im Bunde, ist auch ein absoluter Politikneuling. Henry, du hast das gesagt, viele beim BSW haben keine politische Erfahrung, und damit geht er auch sehr offen um und sagt im Prinzip immer so ein bisschen oder vermittelt den Eindruck, ja, er guckt jetzt mal, was da passiert. Und ich glaube nicht, dass er und wahrscheinlich auch nicht Sabine Zimmermann, Sarah Wagenknecht irgendwas entgegensetzen können, wenn es darum geht, wie das BSW sich hier in einer Landesregierung beziehungsweise erstmal Koalitionsverhandlungen verhält. Sarah Wagenknecht hat ja auch schon gesagt, sie persönlich möchte diese Koalitionsverhandlungen führen. Und der Landesverband, der spielt da eigentlich keine Rolle, war so die Aussage. Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt, was das bedeutet. Also vor allen Dingen hinsichtlich der Position der CDU.
Also ich würde mal noch zwei englische Begriffe für das Bündnis Sarah Wagenknecht einwerfen. Das eine wäre Blackbox und das andere Loose Cannon. Und möglicherweise werden wir das erleben nach der Landtagswahl. Denn so groß die Breite der Abgeordneten ist inhaltlich, so breit sind ja auch die Erwartungen der Wähler. Also wenn man sich das an den Wahlkampfständen anhört, die einen erwarten den klareren Kapitalismus mit weniger Fesselung durch die Bürokratie und andere erwarten die Einführung des Sozialismus durch Sarah Wagenknecht in wenigen Monaten. Und auf dieser Breite bewegt sich diese Partei. Und natürlich sind sie klug beraten, wenn sie vorher dann nicht vieles von dem sagen, was sie vorhaben, zumal sie es ohnehin wahrscheinlich noch nicht wissen. Und das wird in den Koalitionsverhandlungen, wenn sie denn drin sind, eine enorme Spannbreite sein, die sie da zu beackern haben. Und ja, auch in Thüringen wird da vermutlich Sarah Wagenknecht immer das letzte Wort haben. Auch hier möchte sie ja dabei sitzen, zum Schrecken von CDU und SPD als mögliche Koalitionspartner. Und was die Spitzenkandidatin angeht, in Thüringen ist es ja Katja Wolf, die ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisenach, damals für die Linken. Eine sympathische Frau, die gut rüberkommt, würde ich sagen, die auch schon 11 Jahre, glaube ich, Landtagserfahrung hat, die noch Kind war, als es die DDR noch gab und erst dann später in die Linke, damals in die PDS eingetreten ist, schon mit 16 Jahren. Und die erzählte ja Anfang des Jahres, dass sie aus der Partei Die Linke ausgetreten ist, um eine starke AfD zu verhindern mit einer möglichst starken Gegenkraft im Landtag. Und das sei ihr oberstes Ziel. Und sie habe mit Sarah Wagenknecht bislang nicht viel am Hut gehabt, sei eigentlich immer am entgegengesetzten Ende der Linken gewesen, als Sarah Wagenknecht in ihren Auffassungen, was auch glaubhaft ist, wenn man sie kennt. Und inzwischen nickt sie aber alles ab oder bestätigt alles, was Sarah Wagenknecht in irgendeiner Talkshow äußert. Und wenn Sarah Wagenknecht sagt, in einem Koalitionsvertrag müssen dann Dinge drinstehen, wie wir setzen uns für einen Verzicht auf amerikanische Raketen in Deutschland ein und keine Waffenlieferung an die Ukraine und so weiter. Inzwischen wird das alles abgenickt, auch von Katja Wolf. Und die sagt, ja, das ist sozusagen unsere oberste Priorität. Und wenn wir dadurch die AfD an der Macht nicht verhindern können, dann ist das halt so. Aber das Allerwichtigste ist der Frieden für unsere Partei, auch wenn sie keinerlei Einfluss darauf haben. Also das werden sehr, sehr spannende Sondierungen erstmal. Und ob es dann zu Koalitionsverhandlungen gibt und wie rumpelig die dann abgehen, da bin ich sehr gespannt.
In Sachsen Wo ich wirklich jetzt drauf warte, ist die Positionierung der CDU. Also, weil die hält es sich offen. Ich habe jetzt gerade gelesen, Michael Kretschmer, CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident, hat in Berlin gesagt zu Wagenknecht, die Zeiten vom Politbüro sind vorbei. Hat ja auch schon unterstellt, dass sie eben ein Geschick hat, Dinge kaputt zu machen. Da spricht vielleicht auch ein bisschen eine Frustration raus, dass man aus CDU-Sicht gedacht hat, man könnte mit dem BSW da irgendwie so ein Agreement finden, und Sarah Wagenknecht torpediert das jetzt schon von vornherein. Aber das, was Kretschmer da sagt, abgesehen von so ein bisschen Gefrotzel, mehr ist es ja nicht. Er sagt nicht, die CDU geht nicht mit dem BSW zusammen oder lässt sich tolerieren. Das wird nicht ausgeschlossen. Und auch bei anderen Parteien, die möglicherweise eine Rolle spielen, SPD, da habe ich letzte Woche einen Termin gehabt mit dem Landesvorsitzenden und auch mit Petra Köpping, der Spitzenkandidatin. Die haben beide gesagt, naja, bevor die CDU mit dem BSW alleine ihr Ding macht, dann sind wir als SPD lieber mit dabei und sind das soziale Korrektiv in dem Ganzen. Gibt es jetzt auch so ein paar Misstöne. Also der Wirtschaftsminister Martin Dulich hat gestern nochmal gesagt, er sieht das ein bisschen anders, aber eigentlich wäre die SPD offensichtlich bereit mit dem BSW. Und die einzigen, die wirklich da mal auf den Tisch hauen, auch weil es nichts kostet, sind die Grünen. Also die haben da nichts zu verlieren. Aber da wird jetzt gerade verbal auch hochgerüstet. Also die grünen Spitzenkandidaten haben gesagt, das BSW ist keine demokratische Partei, sei vom Kreml unterwandert. Also da werden auch verbal wird da jetzt gerade aufgerüstet. Wobei man natürlich sagen muss, ganz fern liegt dieser Verdacht der Finanzierung des BSW und auch der AfD im Übrigen durch Russland im Rahmen von Desinformations- und Destabilisierungskampagnen ja nicht. Man kann sich ja auch einfach nur mal fragen, woher das Geld kommt für die ganzen Plakate, die beispielsweise das BSW innerhalb von kürzester Zeit offensichtlich ja auch mit professionellen Firmen großflächig aufgehängt hat. Das sind meines Wissens einzelne private Großspender, über die aber nicht so wahnsinnig viel bekannt ist.
Ja, man sieht da jetzt auch schon, wie die anderen Parteien beeinflusst werden durch das BSW in Äußerungen, was Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Ich meine, Kretschmer in Sachsen war da ohnehin schon immer sehr wackelig und saß ja auch gern mal auf einem Sofa in Moskau, um mit Putin zu telefonieren. Aber ich sehe es hier an der CDU in Thüringen. Die sagen ja, natürlich sind wir für Verhandlungen und wir waren ja schon immer eine große Friedenspartei und da werden wir sozusagen auf einen Ton kommen und so weiter. Die SPD sagt, naja, dass die Meldung mit diesen amerikanischen Raketen, die in Deutschland stationiert werden sollen, dass das gerade jetzt kam, ist natürlich ungünstig für uns. Das zahlt nicht so richtig ein auf den Wahlkampf. Also gerade CDU und SPD haben eigentlich nur die Wahl, entweder ihre Wähler oder die Ukraine zu verraten, in dem, wie sie sich jetzt verhalten. Und das sind auch in Thüringen die Grünen die einzigen, die eine ganz klare Haltung haben Richtung Ukraine. Allerdings, ja, sie haben auch fast nichts mehr zu verlieren, weil sie jetzt bei 3-4% hin und her wackeln in den Umfragen.
In Sachsen wäre es noch die FDP, aber die ist außerparlamentarisch. Also auch die sind sehr klar pro Ukraine, aber spielen eben keine Rolle.
Was natürlich interessant ist, weil Mario Vogt ja eigentlich qua seiner Herkunft, auch qua seines Lebenswegs ja immer ein klar orientierter Transatlantiker eigentlich ist, also der Spitzenkandidat der CDU in Thüringen. Aber man sieht es ja halt auch, wie leisetreterisch beziehungsweise auch wie vorsichtig die Bundesparteien da unterwegs sind. Man hat Saskia Esken heute im Programm des Deutschlandfunks gehört mit diesem Hinweis. Ich finde ihn ja extrem schmallippig zu sagen, naja, das müssen die Landesverbände entscheiden, wohl wissend, dass sie es eigentlich nicht für gutheißen kann, was dort passiert, weil ja das BSW ja auch eine Gefahr für die ohnehin schon erodierende Wählerschaft der SPD ist. Und ähnlich ist ja auch Friedrich Merz unterwegs, der sich ja vor ein paar Wochen dazu verstiegen hat, zu sagen, das BSW ist sowohl linksextremistisch als auch rechtsextremistisch. Zwei Behauptungen, wo er dann aber auch keine Belege für gegeben hat, um dann zurückzurudern und auch zu sagen, naja,
es hielt nur eine
Nacht.
Richtig,
genau. Es sind die Landesverbände, die das entscheiden müssen. Er war jetzt auf einem Wahlkampftermin im Osten von Sachsen, um Konrad Clemens, Direktkandidat, zu unterstützen. Da hat er meiner Ansicht nach nichts zum BSW gesagt. Also man versucht, das möglichst unter den Teppich zu kehren. Und aus der CDU werden mir hier in Sachsen zumindest aber auch Stimmen gespiegelt, wo es noch quasi so Spuren von Bürgerrechtlern gibt, die dann damit, man erinnert sich an diesen Brief, diesen Protestbrief gegen das BSW, die damit eigentlich gar nichts anfangen können, aber wie gesagt, man versucht es möglichst weit wegzuschieben, sich auch so ein bisschen in Unwissenheit selbst zu wiegen. Christian Hartmann war in einem Podcast von der Sächsischen Zeitung und auch er hat gesagt, ja.
Das ist der Fraktionsvorsitzende der CDU in Sachsen.
Genau, ich würde sagen zweiter Mann so nach Kretschmer, was sozusagen das Machtgefüge hier angeht, und er hat gesagt, ja, man wüsste ja gar nicht, was die so richtig vorhaben. Also das heißt, es gibt da so ein paar, würde ich sagen, rhetorische Bewältigungsstrategien.
Das ist die Sprachregelung im Moment, ja.
Auf die man sich hier dann festlegt oder die man versucht anzuwenden, um da, glaube ich, möglichst wenig Unruhe reinzubringen.
Und man möchte den eigenen Kandidaten nicht beschädigen. Also ich nehme das auch so wahr, dass auch in der sächsischen CDU gibt es natürlich Stimmen, die das völlig anders sehen als Michael Kretschmer, die verstehen, dass Russland die Ukraine überfallen hat und dass es aus moralischen, aber auch aus Eigeninteresse Deutschlands notwendig ist, die Ukraine zu unterstützen. Diese Stimmen gibt es in der CDU, aber die sind im Moment eben still, weil man 1,5 Wochen vor der Wahl nicht dem eigenen Spitzenkandidaten in den Rücken fallen will.
Und das ist ja auch, wenn man jetzt nochmal auf die Bundesebene zurückkehrt, ja ungefähr auch der Kurs, den Olaf Scholz versucht anzuwenden. Der sagt, ja, wir wissen, dass es für unsere Landesverbände in Sachsen und Thüringen nicht einfach ist, Klammer auf. Er sagt dann auch, ja, es war ja ohnehin nie einfach, aber die SPD wäre ja immerhin ehrlich zu ihrer Wählerschaft, was die Unterstützung der Ukraine angeht und würde da jetzt sozusagen nicht so rumeiern, wie er sagt, wie die CDU sozusagen rumeiert. Aber ob sich dieser Kurs auszahlt, da habe ich wirklich große Zweifel. Sollen wir noch mal ein bisschen vielleicht auf die Themen schauen? Wir haben das Thema Frieden natürlich eben gerade schon angedeutet. Das andere Thema ist Migration, was hier im Wahlkampf oder in den Wahlkämpfen sehr stark ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so dass klassische landespolitische Themen eher so pflichtschuldig nur behandelt werden. Also zum Beispiel Thema Bildung, also das heißt die Ausstattung der Schulen, die Ausstattung mit Lehrerinnen und Lehrern, wird hier zwar behandelt, weil es ja landespolitisch sein muss, aber nicht mit großer Leidenschaft. Und ein Thema, das wundert mich total, dass es in Sachsen nicht vorkommt. Das finde ich extrem erstaunlich. Das ist der Punkt des Strukturwandels. Also das, was uns vor 5 Jahren ja total beschäftigt hat, gerade für Sachsen, für die Lausitz, der Stopp des Braunkohleabbaus, war 2019 Riesenwahlkampfthema, spielt heute eigentlich kaum noch eine Rolle. Das finde ich wirklich erstaunlich, weil ja auch hier die Landesregierung ja durchaus eigene Akzente auch setzen kann.
Das ist richtig. Wobei man da vielleicht auch sagen muss, da sind die Messen irgendwie auch gesungen. Also es gibt 2038 als vereinbartes Ausstiegsdatum für die Braunkohle als letztmögliches. Es gibt die Braunkohlemilliarden, die ja auch bereits fließen und verplant werden. Insbesondere die CDU, aber auch die Grünen in Form von Robert Habeck als Wirtschaftsminister, die heften sich das ja auch ans Revier, dass da jetzt das Geld fließt, dass man Projekte unterstützt. ICE-Strecke über Cottbus nach Görlitz, neue S-Bahn-Strecken rund um Leipzig und Dresden, solche Dinge, Großforschungszentren. Michael Kretschmer ist hier ja, kommt ja gar nicht mehr hinterher, irgendwelche Dinge zu eröffnen oder mit dem Spaten in die Erde zu stechen. Dann auch Wirtschaftsansiedlungen. Wir hatten TSMC, also diese große Chipfabrik, die bei Dresden gebaut werden soll. Da war jetzt auch nochmal kurz vor der Wahl extra nochmal der Spatenstich, damit man eben Positivbotschaften zu verkünden hat. Das ist meines Erachtens ja vielleicht ein bisschen dem geschuldet, dass da die meisten politischen Entscheidungen eigentlich schon geschuldet sind. Wobei auf der anderen Seite auch wieder von der CDU ja Michael Kretschmer häufig die Bundesregierung kritisiert, nicht für den Braunkohleausstieg direkt, aber für die Diskussionen darum. Also könnte man es nicht auch früher machen? Ganz klares Nein von der CDU, das würde hier Unruhe reinbringen. Und auch diesen Satz, den Kretschmer immer wieder sagt, die Energiewende ist gescheitert. Also nicht nur, was heißt das strukturpolitisch, sondern wie setzen wir eigentlich unsere Energieversorgung auf? Da gibt es ja im Prinzip eine Strategie von Seiten der Bundesregierung, ein Wasserstoffnetz aufzubauen, die Industrie CO2-neutral zu machen. Da ist viel im Gange. Es geht offensichtlich zu langsam. Bei vielen Dingen ist noch nicht klar, ob es wirklich so umgesetzt werden kann, ob es sich dann noch rentiert, hier Industrieproduktion zu haben in dem Umfang, in dem wir es bisher haben. Das wird diskutiert. Michael Kretschmer spielt dieses Thema immer wieder mit diesem Satz, die Energiewende ist gescheitert. Wobei er halt nicht sagt, an wem sie gescheitert ist, wenn sie denn gescheitert ist und wie man es denn besser machen soll. Also da ist ja dann wieder der alte Dialog, Ministerpräsident und Wahlkämpfer, der sagt, wir müssen erstmal reden. Das ist mit dieser Strategie, ist er ins Amt gekommen, immer zu signalisieren, ich bin da, wir hören allen zu, wir reden, wir reden, wir reden. Aber wie genau eine Strategie aussehen soll, die es in diesem Fall ja eigentlich schon gibt, politisch entschieden, das sagt er halt nicht. Und das ist die Schwachstelle an diesem Thema für die CDU im Wahlkampf. Aber er versucht es schon zu spielen.
In Thüringen höre ich von Strukturpolitik gar nichts, muss ich mal sagen. Es geht sehr viel, gerade bei der CDU und auch beim Bündnis Wagenknecht, um Bürokratie, die man abbauen möchte, um sozusagen diese sehr kleinteilige Wirtschaft, die es ja gibt, in Thüringen zu entlasten und zu stärken. Dadurch auch Schule ist ein Thema für alle Parteien, wobei die Rezepte etwas unterschiedlich sind. BSW sagt, keine Tablets in der Grundschule. Die FDP, die allerdings im Wahlkampf oder zumindest im Ergebnis der Wahl vermutlich irrelevant sein wird, sagt, mehr Tablets in die Schulen. Alle wissen, dass das große Problem ist, dass es an Lehrern fehlt. Keiner weiß, wo diese Lehrer herkommen sollen. Keine Partei kann sie herzaubern. Aber alle tun so ein bisschen, als ob sie in diesem Rennen um die Lehrer, die es halt gibt deutschlandweit, dass man da irgendwelche großartigen Ideen hätte, wie man sie anlocken kann. Ansonsten, was hört man thematisch vom BSW? Hört man Krieg und Frieden? als alleroberstes Thema. Und sie zeigen sich ja auch auf ihren Plakaten, Sarah Wagenknecht und Katja Wolf, als so eine Art Friedensengel. Also man kann wählen zwischen Krieg und Frieden, wenn man diese Partei wählt. In ein ähnliches Horn stößt ja auch die AfD, wobei bei der AfD noch viel stärker das Thema Migration dazukommt und das Thema Meinungsfreiheit, also diese Behauptung, dass man in Deutschland nicht seine Meinung sagen dürfe. Und dass die AfD sich dafür einsetzen werde, das zu tun. Das sind die großen Themen. Die SPD spielt sehr viel soziale Themen. Da geht es um die Forderung, dass zu Hause pflegende Angehörige angestellt werden sollen beim Land. Es gibt den Vorschlag, ein Weihnachtsgeld für ärmere Rentner zu zahlen. Aber all das Dinge auch, die man nicht so leicht auf Landesebene einrichten kann. So ist jeder ein bisschen mit seinen Themen dabei und auch bei den Wahldiskussionen merkt man ja auch, dass da auch sozusagen aneinander vorbeigeredet wird, weil da jeder sein Thema durchbringt, aber nicht über ein Thema gestritten wird wirklich.
Ja, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Punkt. Ich würde sagen, wir hören uns dann in den kommenden Tagen wieder, allerspätestens nach der Wahl, um alles auszuwerten. Das war sie, die Folge Politik-Podcast Nummer 382. Die Stunde der Populisten, Fragezeichen, Countdown für die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Lob, Fragen und Kritik könnt ihr natürlich loswerden über WhatsApp und Signal an die bekannte Nummer 0160 9130 7007 oder an den politikpodcast@deutschlandradio.de über die E-Mail-Geräte. Dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, am Wahlabend 1.9. dann die Möglichkeit ab 20 Uhr in der DLF-Audiothek sich auch mit zu beteiligen an unserer Diskussion. Und ich möchte noch einen kleinen Hinweis geben auf eine wirklich schöne Gesprächsreihe, die auch den Fokus Landtagswahlen hat, die von Kolleginnen kommt, die 4 lange Gespräche geführt haben mit Menschen aus Thüringen und Sachsen, um zu fragen, wie ist er denn der Ossi, auch fragen, woher der Frust kommt. Wir haben jetzt hier einige Hörproben noch angehängt und ich sage an dieser Stelle Henry Bernhard, Alexander Moritz, herzlichen Dank. Moritz Metz natürlich auch herzlichen Dank für die technische und redaktionelle Unterstützung. Mein Name ist Nadine Lindner, ja, und wir stürzen uns jetzt wieder ins Wahlkampfgetümmel. Ciao, ciao.
Machen wir. Danke, bis bald.
Ciao.
Wir haben euch eingeladen oder ich habe euch eingeladen, weil ich mit euch zusammen ein bisschen besser verstehen will, wie Menschen in Ostdeutschland ticken, sage ich jetzt mal so ganz plakativ.
Was mir mal auffällt hier in Köln, dass man, wie jetzt auch, ne, wie tickt der Ossi, für eine sehr große Region auf einmal Symbolbild wird. Ne, während jetzt zum Beispiel, wenn ich in Bamberg bin und sage, wie ist Bayern, so sagen, ich bin doch Franke, also in Bayern habe ich nichts zu tun, da ist schon die 50 Kilometer weiter, gilt schon nicht mehr. Und ich muss dann immer für Ostdeutschland sprechen, so.
Die Leute sollen sich einfach mehr treffen. Das ist nach wie vor mein Punkt, weil, wie gesagt, wenn man miteinander redet, da verschwindet fast alles.
Ich habe so Angst, wenn ich so nach Amerika gucke, dass es bei uns vielleicht auf dem Weg ist, auch dahin zu kommen.
Mittlerweile bin ich Teil der Verwaltung und ich sehe, wie langsam und zäh diese Prozesse sind. Jetzt sind wir unter uns, das darf ich jetzt ja so laut sagen.
Nur nicht aufmucken. Das ist so ein bisschen so dieses so unterm Radar bleiben. Das ist so tief bei mir drin. Protestieren, auch demonstrieren, habe ich jetzt auch nicht wirklich gelernt von meinen Eltern.
Lass uns darüber einkommen, dass wir vielleicht hier jetzt einen Dissens haben, aber wir gehen danach trotzdem noch ein Bier trinken oder eine Apfelschorle oder irgendwas.
Fokus Landtagswahlen. Alle 4 Gespräche ab Samstag in der Deutschlandfunk-App.